Wie angekündigt, die Predigt aus Johannes 5, Fortsetzung zum letzten Sonntag. Ich lese aber der Vollständigkeit halber noch einmal den ganzen Text, also Johannes 5, 1 bis 18. Danach war ein Fest der Juden und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Es ist aber in Jerusalem beim Schaftor ein Teich, der heißt auf Hebräisch Bethesda. Dort sind 5 Hallen, in denen lagen viele Kranke, Blinde, Lahme und Ausgezehrte. Es war aber dort ein Mensch, der lag 38 Jahre krank. Als Jesus den liegen sah und vernahm, dass er schon so lange gelegen hatte, spricht er zu ihm: Willst du gesund werden? Der Kranke antwortete ihm: Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser sich bewegt. Wenn ich aber hinkomme, so steigt ein anderer vor mir hinein. Jesus spricht zu ihm: Steh auf, nimm dein Bett und geh hin. Und sogleich wurde der Mensch gesund und nahm sein Bett und ging hin. Es war aber an dem Tag Sabbat. Da sprachen die Juden zu dem, der gesund geworden war: Es ist heute Sabbat, du darfst dein Bett nicht tragen. Und er antwortete: Der mich gesund gemacht hat, sprach zu mir: Nimm dein Bett und geh hin. Da fragten sie ihn: Wer ist der Mensch, der zu dir gesagt hat: Nimm dein Bett und geh hin? Der aber gesund geworden war, wusste es nicht, wer es war, denn Jesus war entwichen, weil so viel Volk an dem Ort war. Danach fand ihn Jesus im Tempel und sprach zu ihm: Siehe, du bist gesund geworden, sündige nicht mehr, dass dir nicht etwas Schlimmeres widerfahre. Der Mensch ging hin und berichtete den Juden, es sei Jesus, der ihn gesund gemacht habe. Darum verfolgten die Juden Jesus, weil er dies am Sabbat getan hatte. Aber Jesus antwortete ihnen: Mein Vater wirkt bis auf diesen Tag und ich wirke auch. Darum trachteten die Juden noch viel mehr danach, ihn zu töten, weil er nicht allein den Sabbat brach, sondern auch sagte: Gott sei sein Vater, und machte sich selbst Gott gleich. Herr, wohin sonst sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Lob sei dir, o Christe. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn Jesus Christus. Es lohnt sich vielleicht, wer letzte Woche nicht da war, das im Nachhinein noch einmal anzuhören, weil ich anknüpfen werde an einen Gedanken, den man dann in der Predigt von letzter Woche ausführlich hören kann. Aber heute will ich einsteigen mit dem kleinen Sätzlein: Es war aber an diesem Tag Sabbat. Das Sabbatgebot war ja ein ganz besonderes Zeichen des Bundes zwischen Gott und dem Volk Israel. Deswegen passt das auch heute zum Israel-Sonntag. In 2. Mose 31, Vers 13 wird das ganz explizit so genannt, dass der Sabbat ein Zeichen des Bundes ist zwischen Gott und diesem Volk. Und im Zusammenhang der Gerichtsankündigung, sowohl schon bei Mose, der ja das schon ansagt, wenn das Volk Gott abtrünnig sein wird und ungehorsam, dann wird Gott dieses Volk richten. Auch da wird schon bei Mose insbesondere auch der Sabbat benannt, aber dann auch in der Zeit der Propheten. Jesaja, Jeremia benennen das. Und die Zeit des Exils, als Israel dann vertrieben worden war, durch die Assyrer, durch die Babylonier, wird als eine Zeit beschrieben, in der das Land Israel öde liegt. Und warum? Gott sagt, das Land wird öde liegen und wird alle Sabbate nachholen, die ihr dem Land nicht gegönnt habt. Also Sabbatjahre. Es gibt ja den Wochenrhythmus, alle 7 Tage ein freier Tag und dann den Sabbat für das Land, alle 7 Jahre ein Jahr, wo das Land brach liegen soll. Und weil also Gottes Gericht unter anderem auch damit verknüpft wird, dass das Volk Israel eben den Sabbat nicht feierte, wie es hätte sein sollen, wird dann für die Zeit im Exil und danach die Sabbaterfüllung zu einem ganz wichtigen Baustein. Es hat geradezu eine endzeitliche Bedeutung. Schon beim Propheten Jesaja sieht man das, dass die Heiligung des Sabbats ganz wichtig genommen wird in der kommenden Heilszeit, die Gott verspricht, in Jesaja 58 zum Beispiel. Und man kann aus diesen Zusammenhängen heraus vielleicht verstehen, dass in Israel unter den Pharisäern und Schriftgelehrten die Meinung aufkam, dass die Beachtung des Sabbatgebotes so wichtig sei, dass überhaupt der Messias erst erscheinen würde, wenn Israel wirklich mal einen Sabbat ganz korrekt feiert. Das ganze Volk, jeder Einzelne. So war die Meinung. Wenn ganz Israel, jeder einzelne Israelit, einen Sabbat wirklich feiert und heiligt, so wie es sein soll, dann wird der Messias erscheinen. Und das heißt ja, dann kommt Gottes neue Welt, dann kommt Gottes Heil. Und dann kann man verstehen, wie wichtig es war, da ganz genau zu wissen, was eigentlich erlaubt ist und was nicht. Und wie wichtig es auch war, darauf zu achten, dass ja, nicht ein einziger auch nur sich da versündigte. Also es war die Grundvoraussetzung für die Heilshoffnung dieses Volkes. Das ist ein ganz wichtiger Gedanke, den ich hier ausstreichen will, der gar nicht nur mit Israel zu tun hat, sondern man sagte jetzt, wer das missachtet, der gefährdet unser aller Heil. Versteht ihr? Und das heißt aber natürlich, wenn jeder Einzelne, der da nicht mitmacht, so wie es vorgeschrieben ist, das Heil des ganzen Volkes gefährdet, ist das ein Volksverräter. Merkt ihr auf einmal, wie modern das wird? Was gibt es alles für Heilshoffnungen, auch unter uns in unserer modernen Welt? Da hat man irgendeine Ideologie und sagt, das ist die Ideologie und die wird zum Frieden führen. Und wer dann da nicht mitmacht, 100%, der ist ein Feind des Friedens. Kommt euch das irgendwie bekannt vor? Und wenn eine Regierung erst einmal einen Weg gefunden hat zur nationalen Gesundheit, möchte das jetzt gar nicht noch weiter ausstreichen, dann ist jeder, der sagt, ich habe da eine andere Meinung, ein Gefährder des Volkswohls. Ganz schnell geht das. Und in allen geschichtlich wie auch aktuell totalitären Systemen, die ihren Menschen eine Heilshoffnung anbieten und sagen, das ist der Weg zu Glück und Seligkeit, zum Weltfrieden, wohin auch immer, zur Rettung dieser Welt, vor der Klimakatastrophe, wird, wenn es ganz radikal und totalitär gedacht wird, jeder, der da nicht mitmacht und genau einstimmt, wird dann zu einem Gefährder und zu einem Volksverräter. Das war immer schon so und das ist bis heute so. Und das ist gar nicht eine Sache, die besonders exklusiv nun in Israel so war, zur Zeit Jesu, wo wir in den Evangelien ja lesen, wie viele harte Konflikte Jesus hatte, weil er sich dem widersetzte und den Sabbat nicht genauso betrachtete, wie die Pharisäer und Schriftgelehrten das vorgegeben hatten. Und damit war er ein Gefährder. Und jetzt knüpfe ich nochmal an letzter Woche an. Das ist ja nicht unbedeutend, dass Johannes das hier so genau berichtet und zusammenstellt. Wir hatten letzte Woche diesen gelähmten Mann betrachtet, der am Teich Bethesda war, einem Ort der Hoffnung. Er hat immer die Hoffnung, er könnte, wenn das Wasser des Teiches sich bewegt, da hineingelangen und gesund werden. Und ich hatte das ausführlich dargestellt letzte Woche, dass das eigentlich eine ständige Enttäuschung war und er das auch vorher schon wissen konnte. Er sagt es ja selber, ich habe ja niemanden, der mich hinbringt. Also ist er an einem Ort vermeintlicher Hoffnung in Wirklichkeit ein Enttäuschungsort? Wie viele Menschen in ihren Hoffnungen, die sie haben, eigentlich permanent enttäuscht werden und es auch vorher schon ahnen. Und in dieser Hoffnungslosigkeit ist auch das Volk Israel gewisser Hinsicht gefangen in einer Lähmung, denn man muss sich ja mal die Frage stellen, ich will das mal vergleichen, das ganze Volk mit der Situation dieses Gelähmten, er hat eine Hoffnung, von der er ahnt, die wird sich nie erfüllen. Wenn gesagt wird, jeder einzelne Israelit muss den Sabbat genauso heiligen, wie es richtig ist, wie realistisch ist das denn anzunehmen, dass es je geschehen wird an einem Sabbat? Es wird immer irgendwie Abweichler geben. Und vielleicht ist das auch der Grund für die Gereiztheit der Pharisäer, wann immer sie jemanden fanden, der mit dem Gebot ihrer Meinung nach zu freizügig umging. Diese Hoffnung, diese nationale Heilshoffnung war eigentlich eine leere Hoffnung. Aber jetzt hat ja Jesus die Bühne betreten und der geht zu dem Gelähmten, der schon so lange wahrscheinlich aus reiner Gewohnheit dort an dem Teich war, um seiner vermeintlichen Hoffnung nachzugehen, und der dann aber da an diesem Heilteich gesessen hatte, der für ihn die Heilung brachte, ohne noch wirklich zu hoffen, er könnte da mal rechtzeitig hinkommen. Und in diese hoffnungslose Situation dieses Mannes hinein spricht Jesus sein heilendes Wort, sein befreiendes Wort. Er sagt einfach, steh auf, nimm dein Bett und geh. Und da wird der Ort der Enttäuschung für diesen Mann nun doch noch zum Ort des Heils und der Erfüllung, aber eben nicht, weil der Ort diese magischen Kräfte hat, sondern weil Jesus sein Wort gesprochen hat. Und das heißt also, jetzt ist Jesus, der Messias, mitten unter sie gekommen. Das ist eigentlich ganz offensichtlich, nicht? Wer kann denn sagen, steh auf, nimm dein Bett und geh heim? Außer Gott selbst. Also war doch der Messias da, auf den sie so lange vergeblich gehofft hatten, dass er wirklich erscheinen würde, wenn denn ganz Israel den Sabbat korrekt hielte. Und nun war er da. Und jetzt geschieht aber in der Geschichte das Erschütternde, dass sie es nämlich nicht erkennen, vielleicht auch nicht erkennen wollen, weil sie Anstoß nehmen an der Übertretung ihrer konkreten Vorschrift. Ihr Blick ist also so fixiert auf ihre Version des kommenden Heils, dass sie nun, wo das Heil da ist, völlig blind dafür sind. Und darauf will ich gleich noch einmal näher eingehen. Ich will aber vorher noch einen Einschub machen. Ich weiß, dass es für manche eine Wiederholung ist, aber das Thema ist ja enorm wichtig, weil das in der Bibel so einen breiten Raum einnimmt, das Sabbat-Thema. Und deswegen möchte ich das noch einmal so in Erinnerung bringen, was das eigentlich mit diesem Sabbat auf sich hat. Er wird in 2. Mose 20 geboten. Das ist das erste Mal, dass vom Sabbat wieder die Rede ist, nach der Schöpfungsgeschichte. Da wird ja in der Schöpfungsgeschichte einfach gesagt, Gott ruhte von seinen Werken. Warum ruhte er denn eigentlich? Wisst ihr das? Bitte?
Hat sich seine Werke
angeschaut. Und was ist das Resümee, als er sie anschaut?
Siehe,
es war sehr gut sogar. So, also die Ruhe Gottes wird damit begründet, dass die Welt perfekt ist, fertig. Und diese perfekte Welt wird dem Menschen, der am 6. Tag geschaffen ist, übergeben. Und der erste Tag, den der Mensch erlebt, ist Ruhetag. Gott ruht. Warum ruht er? Weil nichts hinzuzufügen ist. Das wird da einfach konstatiert. Und man kann die Überlegung anstellen, ob nicht im Paradies sowieso immer Sabbat gewesen wäre. Denn Gott sagt dem Menschen, du sollst den Garten Eden bebauen und bewahren. Das ist wohl wahr. Aber dass der Mensch mit Mühsal und im Schweiße seines Angesichts dem Ackerboden seine Nahrung abbringen muss, das ist erst eingetreten mit der Sünde. Also kann man doch davon ausgehen, dass Schweiß des Angesichts, Mühe und Arbeit und all das Einzug gehalten hat mit dem Sündenfall. Und jetzt ist interessant, dass in der ganzen Bibel, wenn man das liest, an keiner einzigen Stelle vom Sabbat die Rede ist, bei Abraham nicht, bei Isaak nicht, bei Jakob nicht, vorher bei Noah nicht. Bis zu dem Tag, als das Volk Israel an den Berg Sinai kommt und Gott sagt, ich habe euch aus der Knechtschaft geführt und ich bringe euch in ein Land, wo Milch und Honig fließen. Und da auf einmal wird gesagt, ihr sollt den Sabbat heiligen, jeden 7. Tag. Und das wird zu einem Bundeszeichen für dieses Volk, das Gott erwählt hat. Und das bekommt eine zweifache Begründung in 2. Mose 20, die Begründung, ihr sollt den Feiertag heiligen, weil Gott geruht hat, da seine Werke fertig waren. Rückerinnerung an das Paradies. Und dann aber in 5. Mose 5 eine andere Begründung, ihr sollt den Sabbat heiligen, weil ich euch aus der Knechtschaft geführt habe. Damit ist die Knechtschaft Ägyptens gemeint, aber wer die Bibel kennt, der kann ja den Begriff Knechtschaft nicht hören, ohne auch daran zu denken, dass der Mensch in eine Knechtschaft geraten ist durch den Sündenfall, dass er im Schweiße seines Angesichts nun sein Brot verdienen muss, bis er wieder zur Erde wird. Also ist das Programm Gottes doch viel mehr noch, als dass ein Volk aus Ägypten geführt wird. Und wenn wir dann hören, was Gott diesem Volk verspricht, dass ich bringe euch in ein Land, wo Milch und Honig fließt, dann heißt das doch, dass Gott nicht weniger will, als dieses Volk in die vollständige Freiheit hineinführen. Er will ihnen das Paradies wiederbringen. Und deswegen an dieser Stelle die Einführung des Sabbats als ein Zeichen für das irdische Volk Israel, was von Gott eine irdische Verheißung bekommt. Und wir lesen aber im Neuen Testament, dass der Sabbat auch noch eine geistliche Ebene hat. Und zwar ist es ein geistlicher Hinweis auf die Ruhe die wir in Jesus Christus haben. Denn der Sinn des Sabbats, der uns ja erinnert an die fertige Schöpfung Gottes, die aber nicht mehr jetzt da ist, es ist ja nicht mehr sehr gut, und der Vorausblick darauf, dass Gott sein Volk vollständig befreien und ihnen das Paradies wiederbringen will, das ist ja in Jesus Christus geschehen. Befreiung, Heil. Das heißt, der Sabbat eigentlich, den das irdische Volk Israel irdisch als Ruhetag feiert, ist ein geistlicher Hinweis auf Christus selbst. Denn der Apostel Paulus schreibt, Jesus Christus ist unser Friede, Shalom. Und Shalom heißt noch mehr als Friede, heißt nämlich Heil. Und der Hebräerbrief sagt deswegen, wenn jemand zu Gottes Ruhe gekommen ist, dann ruht er von seinen Werken, wie auch Gott von seinen Werken geruht hat, weil die Welt fertig war. Das heißt, der Apostel will im Hebräerbrief sagen, wenn unsere Erlösung fertig ist und uns übergeben wird durch Christus, dann brauchen wir nicht mehr uns darum mühen, uns den Himmel, das Paradies zu verdienen oder diese Erde in ein Paradies wieder zu verwandeln, weil wir es auch eh nicht schaffen werden, sondern das ist Gottes Tat in Jesus Christus und wir dürfen von den Mühen ruhen, geistlich. Und zwar auch am Montag und am Dienstag und am Mittwoch und am Donnerstag und am Freitag. Das heißt nicht, dass wir nicht arbeiten, nicht? Aber das heißt, dass die Last dieses irdischen Lebens, die auf allen Menschen ja so ungeheuer lastet, von uns genommen ist, wenn wir denn wirklich glauben, dass wir durch Christus Zugang haben zum Thron Gottes und dass wir durch ihn schon Anteil bekommen haben an der göttlichen Herrlichkeit und am Reich Gottes, wie Paulus sagt, ihr seid schon versetzt an himmlische Örter. Da ist unsere Heimat. Da sind wir zu Hause. Und dieses Heil, was in Jesus Christus jetzt da ist, das tritt also in dieser Geschichte mitten unter die Menschen am Teich Bethesda, was ein trostloser Ort war, einer sinnlosen Hoffnung, die sich nie erfüllen würde, tritt Jesus dahin, ein Sinnbild dieser Welt, und spricht das befreiende Wort, der Mensch wird heil. Und damit wird greifbar, dass in diesem Jesus Christus eigentlich jetzt Gott beginnt zu erfüllen, was er versprochen hat, was eigentlich auch der ganze Sinngehalt der Sabbatfeier ist, dass man nämlich daran erinnert, was Gott uns übergeben hatte, was wir durch die Sünde verloren haben und was Gott aber wieder schenken will, ist Sinn des Sabbats, nicht? Und das ist jetzt unter sie gekommen in Jesus Christus, der ganz deutlich, indem er einen kranken Menschen heilt, sagt, ich werde die Folgen der Sünde und diese verwüstete Welt heil machen. Sinnbildlich, ne? Da kann der Gelähmte auf einmal gehen. Und jetzt ist aber das Erstaunliche, dass es da jetzt Streit gibt. Und ich möchte das mal so zusammenfassen, es prallen hier zwei Modelle unversöhnlich aufeinander. Das eine Modell, für das Jesus Christus steht, heißt, Erlösung und Heil werden allein durch Gnade, allein in diesem Jesus Christus geschenkt. So wie er das diesem Mann einfach zuspricht. Und deswegen hat Jesus auch ganz bewusst diese pharisäische Idee zurückgewiesen, man müsse das äußere Sabbatgebot penibel und noch penibler einhalten, damit dann endlich der Messias erscheint und die Welt heil werden kann. Das kann man sich ja fragen, warum heilt Jesus am Sabbat? Das ist ja nicht die einzige Geschichte, wo er das macht. Er hätte 6 Tage Zeit gehabt und das sagen die Pharisäer, du kannst an 6 Tagen heilen, warum machst du es ausgerechnet am Sabbat? Weil Jesus diesen Konflikt nicht scheuen wollte, weil es nämlich eine verkehrte Vorstellung ist, die die Leute haben. Das Programm heißt nämlich hier, wir Menschen, wir bereiten vor, dass Gottes Heil erscheinen kann. Nicht? Das heißt das doch. Wenn sie sagen, wenn ganz Israel den Sabbat mal richtig hält, dann kann der Messias erscheinen. Das heißt, das Heil hängt ab von den Menschen, von ihrer korrekten Haltung. Und das gibt es heute ja auch in ganz vielen Gewändern. Das gibt es im Religiösen, dass man sagt, ja, wenn ihr nur, ne, das ist religiöser Zwang, wenn wir nur dies täten, wenn wir so korrekt lebten, dann würde Gottes Heil kommen. Aber weil wir ja das nicht so umsetzen, deswegen verzögern wir Gottes Heil. Das ist eine ganz menschliche Vorstellung, gibt es in allen Religionen und gibt es auch in den atheistischen Ideologien. Der Mensch muss das erarbeiten und vorbereiten, dass es heil werden kann. Und das ist das Modell, was Jesus ganz klar zurückweist. Er sagt, auch wenn Israel den Sabbat nicht gehalten hat, ist der Messias da. Und wenn wir das Alte Testament uns durchlesen in den Propheten, sehen wir auch, dass Gott genau das verheißt. Er sagt nämlich, ihr habt ja gar keine Herzen, die meine Gesetze halten wollen, sondern eure Herzen sind wie Stein. Und dann sagt er durch den Propheten Jeremia, durch den Propheten Hesekiel, der Herr, dein Gott, wird dein Herz verwandeln. Und er wird Heil schenken, trotzdem, trotz all eurer Sünden. Er wird euch sammeln von allen Enden der Erde, um sein Heil aufzurichten. Aller Sünde und Unzulänglichkeit dieses Volkes zum Trotz. Und deswegen ist Jesus einfach da, ohne dass das Volk sich dafür irgendwie qualifiziert und für würdig bewiesen hätte, ist er einfach unter sie gekommen und hat sein Heil hier aufgerichtet für diesen Mann, sinnbildlich als Zeichen. Und dann sagt er zu dem Geheilten später, sündige nicht mehr, damit ihr nicht Schlimmeres widerfahre. Das ist ja so eine Stelle, über die man vielleicht stolpern könnte. Sag mal, was heißt das denn jetzt? Soll das heißen, der Mann hat irgendwie eine schlimme Sünde begangen, dass er gar gelähmt ist? Ich denke, das heißt es nicht. Denn an anderer Stelle im Johannesevangelium, da macht es Jesus bei dem Blindgeborenen deutlich, es geht hier nicht um irgendwelche speziellen, konkreten Sünden. Diese Welt ist unter Gottes Fluch geraten, und da gibt es Krankheit und Tod. Da muss man sich nicht speziell durch irgendeine bestimmte Sünde qualifizieren, eine Krankheit zu bekommen. Das ist einfach da. Aber wenn Jesus hier sagt, sündige nicht mehr, dass dir nicht Schlimmeres widerfahre, will Jesus doch sagen, es gibt etwas Schlimmeres als körperliche Lähmung. Ne? Das muss man ja erst einmal hören, dass Jesus wirklich der Meinung ist, es könnte etwas Schlimmeres geben, als dass jemand körperlich von starken Gebrechen gekennzeichnet ist. Ja, was ist denn schlimmer als das? Schlimmer als das Unheil am Leib ist das Unheil der Seele, was ewig ist. Und deswegen, wenn Jesus sagt, Schlimmeres könnte dir widerfahren, wenn du nicht von der Sünde umkehrst, dann heißt das, es geht um das ewige Heil oder das ewige Unheil. Und in dem Zusammenhang betrachtet heißt, sündige nicht mehr, bleibe nicht im Unglauben. Denn gerade Johannes, sowohl im Evangelium als auch in seinen Briefen, macht deutlich, dass die entscheidende Sünde, die zur Verdammnis führt, wenn wir darin verharren, der Unglaube ist. Denn in Johannes 16 zum Beispiel, Vers 9, sagt Jesus, dass er den Geist senden wird, der Vater, dass er der Welt die Augen öffnet über die Sünde. Und das führt Jesus aus und sagt, die Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Obwohl er mitten unter sie getreten ist und am Sabbat einen kranken Mann heilt, um deutlich zu machen, in ihm als Person ist Gottes Heil gekommen, verharren sie im Unglauben und erkennen in ihm nicht den verheißenen Messias und Erlöser. Das ist in der Tat Unglaube. Und er sagt zu diesem Geheilten, jetzt bleibe da nicht drin. Denn wir sehen nicht von dem Gelähmten, dass er Jesus gesucht hätte oder ein Bekenntnis abgelegt hätte, wer dieser Jesus ist. Er hat einfach Heil empfangen. Hat er an diesem Heilteich gesessen, wo angeblich nach späteren Zusätzen ja ein Engel da reingeht, das Wasser aufrührt, irgendwie so ein magischer Ort. Da hat er seine Hoffnung reingesetzt. Hatte nicht geklappt, 38 Jahre lang. Jetzt kommt auf einmal einer, ein Wanderprediger, und ja, da wird er gesund. Aber wir lesen nicht, dass er irgendwie Zugang sucht zu diesem Jesus, der offensichtlich der Messias ist, in dem offensichtlich Gottes Heil in die Welt der Menschen nun hineingetreten ist. Das tut er nicht. Und deswegen sagt Jesus, bleibe nicht in dieser indifferenten Haltung des Unglaubens oder der Gleichgültigkeit. In 1. Johannes 3 sagt Johannes, das ist Gottes Gebot, dass wir glauben an den Namen des Sohnes Gottes, Jesus Christus. Und das heißt, nicht an ihn glauben, ist deswegen Sünde. Sünde, die trennt. Und das heißt, wenn jemand Gottes Heil in Jesus ablehnt und stattdessen auf seinen eigenen Weg beharrt, auf dem er irgendwie zum Heil finden will, dann wird die Kluft irgendwann zu diesem Jesus, der Gottes Heil ist, unüberwindbar. Und das sehen wir in dem Streit mit den Pharisäern, der immer weiter eskaliert. Schon hier in Kapitel 5 sagt Johannes, und sie wollten ihn töten. Weil sie radikal von dem Gedanken besessen war, jeder, der den Sabbat nicht so heiligt, wie wir das hier vorgegeben haben, ganz penibel, der ist ein Gefährder nationalen Heils. und der ihren menschlichen Überlegungen im Weg steht, dieser Jesus, weil er dieses Gebot bricht, muss weg. Und dieser Konflikt geht weit über den Streit zwischen Jesus und den Schriftgelehrten hinaus. Er findet sich überall da, wo das Heil nämlich verkündigt wird, wo wir das Heil Gottes in Jesus verkündigen und dazu aufrufen, mit eigenen Heilsbemühungen doch endlich aufzuhören. Überall da gibt es Konflikte. Und zwar bis in die Kirche hinein. Wie, man soll nur glauben, immer dreht sich alles nur um diesen Jesus. In der alten Kirche schon, durch das Mittelalter, in der Reformation, aber heute auch wieder in den evangelischen Kirchen, alles reduzieren auf Jesus als den Messias und das Heil Gottes, der einzige Weg ist, das ist zu eng. Das ist zu eng und deswegen wird Kirchentag gefeiert im Dialog mit dem jüdischen Volk und ausgeladen werden die messianischen Juden, die bezeugen, dass Jesus Christus wirklich der Messias ist, auf den das jüdische Volk immer gewartet hat und leider noch heute wartet. Und die werden ausgeladen. Weil man nicht akzeptieren will, was das Evangelium ganz klar benennt, dass Jesus der Messias ist, dass in ihm alle Verheißungen Gottes erfüllt sind, dass in ihm auch der Sinngehalt des Sabbatgebotes erfüllt ist und dass deswegen es auf Messerschneide steht, ob man zu diesem Jesus Christus Zugang bekommt und sagt, ich nehme dieses Heil an, oder ob man auf seinen eigenen menschlichen Wegen weitergeht und sagt, viele Wege führen zu Gott. In klarem Widerspruch zu der Botschaft des Evangeliums. Und in diesem Sinn will ich jetzt auch überleiten zum Abendmahl. Wir singen ein Bekenntnislied. In Christus ist mein ganzer Halt, auch von dem Liedblatt. Und im Abendmahl feiern wir ja das auch, dass Gottes Heil mitten unter uns ist, weil Jesus dieses Wort gesagt hat, wenn ihr mein Fleisch esst und mein Blut trinkt, dann bleibt ihr in mir und ich bleibe in euch und ich gebe euch das ewige Leben. Und das wollen wir glauben. Und der Friede Gottes und die Gemeinschaft seines Heiligen Geistes bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.